Das Thema heißt schwierige Brüder. Ich habe hier mit dem Flipchart eine Frage angeschrieben. Gewinnende Brüderlichkeit, Gedankenstrich, mit schwierigen Brüdern. Ich habe Notizen gemacht für diesen Tag. Ich hoffe, ich kann sie benutzen. Also während wir dabei, die Historia wieder aufzurollen, war es in diesem Monat vor 30 Jahren, dass ich meinen ersten Griechischkurs mit Jack McKinney hatte. Ich hatte schon den Grundkurs gemacht mit einem anderen Lehrer an Harding University, damals College. Und dann war ich bei Jack für den Kurs im Johannesevangelium auf Griechisch. Das war der Anfang von meiner Bekanntschaft mit den Gemeinden hierzulande, in der Schweiz sowie im deutschsprachigen Raum überhaupt. Und seitdem habe ich zusätzliche Erfahrungen gesammelt, zu denen, die ich schon davor hatte, obwohl sie nicht so reichlich und vielfältig waren wie die Erfahrungen, die ich seitdem habe sammeln dürfen. Also ihr guckt mich alle so an und wundert euch, dass der Keith so eine komische Brille trägt. Aber ich sag euch, das ist nur zu eurer Güte. Das ist gut für euch. Und am Ende werdet ihr erfahren, warum. Also bei dem angeschlagenen Thema gehe ich davon aus, dass selbst die Morgenmuffel heute hellwach sind und gut aufpassen werden. Die Gefahr besteht, muss ich vorweg sagen, dass irgendwas, was ich hier sage oder gar tue, irgendwelche Entwicklungen unter euch in euren Gemeinden vielleicht negativ beeinflussen könnten. Ich möchte vorweg sagen, dass das überhaupt nicht meine Absicht ist, sondern im Gegenteil. Ich sehe meine Verantwortung drin, euch möglichst irgendwelche Hilfen anzubieten, die euch dann in irgendeiner Weise befähigen, nach Hause zu gehen und dort vor Ort mit eurer Gemeindefamilie weiterzukommen. Wenn man jemanden sucht, der über das Thema schwierige Brüder sprechen soll, dann sucht man vielleicht einen, der Erfahrung hat, nämlich einen schwierigen Bruder. Hallo, ich bin da. Was sind schwierige Brüder? Wir haben gestern gefragt, wer ist mein Bruder? Wer ist mein schwieriger Bruder? Oder wer sind meine schwierigen Brüder? Ich habe ein Buch mit. Und leider, muss ich sagen, sind die meisten Sachen, die ich hier stehen habe, auf Englisch. Zum Glück habe ich ein paar Sachen auf Deutsch da. Aber die direkt zu diesem Thema sprechen, sind alle aus dem englischsprachigen Raum, zunächst einmal. Vielleicht sind manche von Ihnen inzwischen ins Deutsch übersetzt worden. Das weiß ich nicht. Das würde ich gerne wissen. Aber das Buch für dieses Thema, für die, die Englisch können, lautet vom Titel her Well-Intentioned Dragons. Das heißt übersetzt Drachen, die es gut meinen. Beziehungsweise Drachen mit guten Absichten. Das Buch also trägt auch den Untertitel Ministering to Problem People in the Church. Der Dienst an Problemmenschen in der Gemeinde. Der Autor heißt Marshall Shelley. Vielleicht schreibe ich das an. Marshall Shelley. Shelley schreibt in seinem Buch, und ich gebe alles, was ich dann daraus zitiere in deutscher Übersetzung, wieder, damit alle mitkommen. In der Gemeinde sind sie oft Christen, die Drachen jetzt. Sind sie oft Christen, die es ernst und gut meinen, aber sie hinterlassen Magengeschwüre, angespannte Beziehungen und Groll. Sich selbst halten sie nicht für schwierige Menschen. Sie bleiben nicht nachts auf, um neue Möglichkeiten auszudenken, andere zu schikanieren. Oft sind sie Säulen der Ortsgemeinschaft. Begabte, starke Persönlichkeiten, die mit Recht respektiert werden. Aber aus irgendeinem Grund unterminieren sie die Arbeit der Gemeinde. Sie sind weder von Natur aus rebellisch, noch sind sie pathologisch. Sie sind loyale Glieder der Gemeinde, überzeugt, dass sie Gott dienen, aber im Endeffekt schaden sie mehr, als sie helfen. Soweit Shelley auf Seite 11 von seinem Buch. Brüder, wir haben ein Problem in unseren Gemeinden. Und dieses Thema ist nicht umsonst von den Brüdern in Zürich ausgewählt worden, nehme ich an. Und viele andere hätten das Thema vielleicht auch noch zusammenbringen können in einer Liste von Themen für eine Männerfreizeit, aber die Zürcher haben es gewagt, das zu tun. Und sie haben es gewagt, mich zu bitten, zu euch zu sprechen darüber. Ich möchte heute aber nicht zu euch sprechen, sondern vielmehr mit euch. Neulich bin ich auf einer Website aufmerksam gemacht worden von einem Bruder, der nicht jahrzehntelange Erfahrung in unseren Gemeinden hat, so wie ich und einige, die hier sitzen. Und er war beunruhigt. Und er hat sich gefragt, das hat er sowieso mehr und mehr mit der Zeit, nach dem Kennenlernen von unserer Bewegung in diesen Breiten. Und dann hat er sich, nachdem er dieses gelesen hatte, erst recht gefragt, auf was für einen Verein er sich und seine Familie eingelassen hatte. Darf ich vorlesen? Das steht im Internet. Und ob wir es lesen wollen oder nicht, lesen die Menschen, die von uns hören und sich überlegen, uns vielleicht zu besuchen, sie lesen sowas. Vor allem die Jüngeren, die heute an der Reihe sind, evangelisiert zu werden von unserer Warte aus. Was tun sie, wenn sie etwas nicht wissen? Sie gehen ins Internet und schreiben Gemeinden Christi oder Gemeinde Christi in die Suchmaschinenzeile ein und dann schauen, was hochkommt. Und am Ende des Artikels in deutscher Sprache in der deutschen Wikipedia steht Folgendes zurzeit. Die gesamte Mitgliederzahl aller Gemeinden Christi in diesen Ländern, das heißt im deutschsprachigen Teil Europas, BRD, Österreich, Schweiz, lag im Jahr 2003 bei ca. 1000. Tendenz fallend. Die etwa 40 einzelnen örtlichen Gemeinden Christi im deutschsprachigen Europa liegen mit ihrer Mitgliederzahl im Rahmen zwischen 5 und 80. Aufgrund dieser geringen Zahlen sind viele örtliche Gemeinden nicht in der Lage, sich und ihr Personal finanziell zu tragen. Sie sind auf Spenden, sogenannte Unterstützung aus Churches of Christ in den USA angewiesen. Auch viele Evangelisten sind keine Deutsche, sondern Amerikaner. Die Gemeinden Christi sollen nicht verwechselt werden mit den internationalen Gemeinden Christi, Klammer auf, International Church of Christ, Klammer zu, die zwar aus ihnen hervorgingen und daher eine ähnliche Lehre vertreten, aber eine völlig andere Struktur haben. Haben wir schon Gäste in unseren Gemeinden gehabt, die diesen Artikel in der Wikipedia gelesen hatten? Ich vermute eher nein. Und ich glaube, dass wir heute richtig sind beim Thema schwierige Brüder. Ich glaube, dass diese beiden Phänomene miteinander zu tun haben. Denn Gruppen, die die schrägsten Lehren vertreten, wachsen. Aber unsere Gruppe, die eine ziemlich biblische Lehre vertritt, wenn wir es auch nicht ganz hundertprozentig immer hinkriegen, wächst nicht. Im Gegenteil. Wir haben immer wieder Taufen, es werden immer wieder neu hinzugewonnen, aber es verschwinden auch immer wieder Leute. Denn diese Zahl 1000 geistert rum seit Anfang meiner Erfahrung mit den hiesigen Gemeinden, 30 Jahre lang. Liebe Brüder, da stimmt etwas nicht. Wollen wir das Problem anpacken? Ohne einander zu beschämen, ohne einander zu kritisieren, ohne einander, ja, ohne uns über unseren Nächsten und unseren Bruder zu erheben und ihn abzustempeln, damit wir uns nicht mehr mit ihm auseinandersetzen müssen, sondern ihn nur anklagen dürfen, sogar müssen, der Bibel nach. Die diese Freizeit vorbereitet haben, haben viele Vorschläge gemacht, wie man mit dem Thema vielleicht umgehen könnte. Ich glaube, man sieht schon, dass der Keith ein bisschen weit ab vom Plan ist. Da standen so schöne Dinge da wie Verweigerung, Forderungen, Anklagen. Ich denke, das kennen wir alle, oder? Zumindest die, die in Leitungsfunktionen stehen. Und dann Gedanken wie, Gott macht uns zu Brüdern und wir haben den größten Krach. Kennen wir doch. Spaltungen unter Brüdern, siehe Jakobus 3, 14, 16. Das kennen wir doch. Ermahnung versus Ertragen. Starkes oder schwaches Gewissen. Römer 14, 1. Korinther 8. Und dann mehr Richtung Verstehen, Nachvollziehen. Ich bin Bruder. Sich hineinversetzen, verstehen, zuhören. Eigenverantwortung, Geduld. Weisheit von oben, Jakobus 3. Das wissen wir, aber ob es wirklich in unsere Praxis hinübergegangen ist. Man könnte die Liste verlängern. Darf ich so offen sein? Ich schwitze schon, ich stehe unter Druck heute. Die Zuhörer von der CD dürfen das auch wissen. Also als ich da vorne saß, hat mein Herz gepocht. Wie seit langem nicht mehr. Man könnte auch als Themen, wo Hilfe vielleicht gebraucht wird, den Punkt pathologisches Verhalten erkennen und begegnen anschreiben. Oder Missbrauch der Medien und Rechtsfragen. Telefonterror. Verleumdung per Rundbrief, per elektronischen Rundbrief, anonyme Belästigung per E-Mail und so weiter und so fort. Und auch dieser Punkt, sich entschuldigen, wann und wie und vielleicht auch noch wie oft. Warum das Thema wichtig ist, ich denke, das ist uns klar. Jeder Bruder, der viel Erfahrung im Gemeindeleben gesammelt hat, weiß, dass es nicht nur Brüder gibt, zu denen dieser Begriff zu passen scheint. Auch manche Schwestern kämen ebenso in Betracht für diesen unehrenhaften Titel. Aber ich denke, wir wissen es alle, die Mehrzahl sind Brüder. Vielleicht würden die Schwestern das anders sehen. Vielleicht kriegen sie es eher von der Seite aus mit. Also, wir schauen hier auf die Gemeinde und jeder denkt an seine Gemeinde oder er denkt an seine Lieblingsproblemgemeinde. Aber ich möchte mein Bestes geben, unser Blickfeld heute zu erweitern, damit wir über unseren Tellerrand hinaus sehen können überhaupt und verstehen können, warum alles so funktioniert und wirkt in dem großen Schema der Dinge, wie sie es tun. Was kennen wir alles aus der Arbeitswelt? Mobbing ist schon lang ein Thema. Den Unliebsamen behandeln wir anders als alle anderen im Büro. Und die Ergebnisse von dieser Sonderbehandlung in der Berufswelt sehen so ähnlich aus wie die Beschreibung von der Hinterlassenschaft von schwierigen Brüdern, die Shelley beschrieben hat zu Anfang dieser Ausführung. Neulich hat ein Bruder ein Problem in der Arbeit gehabt, denn ein Mitarbeiter ist ihm hintergangen, hat sich bei seinem Chef gemeldet, um ihn zu denunzieren im Grunde genommen, weil er so oft gefehlt hatte in der Arbeit. Dieser klagende Bruder hat nichts davon gewusst, dass der betroffene Mitarbeiter eine hochschwangere Frau hat, die Zwillinge trägt und dass sie dann ins Krankenhaus gebracht werden musste und dass es dann noch Kaiserschnitt war. Und Heilungsprozess hat ja ein bisschen länger gedauert. Aber was er durchmachen musste auf dem Arbeitsplatz und was das bedeutet hat für seine Chancen, irgendeine Förderung zu bekommen, damit er besser diese wachsende Familie unterstützen konnte oder könnte, kann man sich denken. Preis den Herrn, war es möglich, diese Sache zu klären. Denn er hat mit dem Chef gesprochen und dann auch noch mit dem Mitarbeiter. Ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge jetzt. Immerhin hat es geklappt. Und er ist sogar gefördert worden, neulich. Also manchmal können wir wirklich Gott danken. Aber das sind Probleme aus dem Alltag. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass Gemeinden nicht immun sind. Vielleicht deswegen hat irgendjemand früher, ich bitte die Älteren hier, wenn sie es wissen, mir das jetzt zu sagen, irgendjemand hat mal gesagt, es spukt in den Gemeinden. Weiß jemand hier, wer das gesagt hat? Oder sind wir alle jetzt so jung? Auch die Älteren hier dürfen sich jetzt jung fühlen. Es spukt in den Gemeinden. Warum? Man weiß, dass irgendwo ein Problem ist, aber man weiß nichts, man ist nicht im Bilde. Und dann gibt es Spezialisten, die versuchen, immer im Bilde zu sein. Und dann gibt es andere, die einfach sagen, was soll's. Ja, okay. Jetzt wisst ihr, warum vielleicht ich dieses Buch mitgebracht habe. The Ugly American. Ich bin beleidigt. Dieses Buch ist vom Inhalt her fast so alt wie ich. Es ist im Vorfeld des Vietnamkriegs geschrieben worden. Das ist ein Roman, aber mit realem Hintergrund. Es beschreibt die Missstände in den amerikanischen politischen Büros und Missionen im Südostasien Ende der 50er Jahre. Und die Hoffnung war, wenn das bekannt wird, wenn das publiziert wird, veröffentlicht wird, dass man die Situation vielleicht noch retten kann. Wir wissen aber, wie die Geschichte ausgeht. und was dann in den 60er Jahren gekommen ist. Und ich bin jetzt alt genug, um sagen zu können, die Geschichte wiederholt sich. Zumindest von meiner Warte aus scheint es so. Andere sind vielleicht andere Meinungen, aber also manchmal kann man nur seine Meinung äußern und hoffen, dass irgendwas sich bessert. Wenn ich jetzt aus einem deutschen Werk zitiere, wo ein Deutscher über Deutsche schreibt, dann möchte ich klargestellt haben, dass ich nicht gegen Deutsche bin. Sonst wäre ich nicht noch hier. Ich werde dieses Jahr 50. Ich bin nicht hier geblieben, weil jemand mich dazu gezwungen hat. Und ich bin nicht in unseren Gemeinden geblieben, weil jemand mich dazu gezwungen hat. Da muss man sich fragen, warum ist der Keith noch da? Also, wer sich für die hässlichen Amerikaner interessiert, der kann sich dieses Buch angucken. Und ansonsten möchte ich von einem Fastlandsmann jetzt zitieren. Im Magni-Friedhof in Braunschweig, nahe der Stadthalle, befindet sich das Grab eines deutschen Abenteurers aus dem 19. Jahrhundert. Und circa 1835 war er unter anderem unterwegs in meiner Heimat, als damals noch alles grün war und heiß und feucht und sümpfig und abenteuerlich. Er heißt oder hieß Friedrich Gerstecker. Eins seiner ersten Bücher heißt Streif- und Jagdzüge durch die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Er ist zum Ehrenbürger von Arkansas erklärt worden. Dort komme ich her, aus Arkansas. Ihr kennt es vielleicht aus der Schulzeit als Arkansas. Ich kann nichts dafür. Arkansas bzw. Arkansas, der Gerstecker war Ehrenbürger von Arkansas. Und das waren wilde Zeiten damals. Wollen wir jetzt zuhören, was er dazu zu sagen hat über eine seiner Erfahrungen in meiner Heimat? Das ist mitten in der Geschichte, aber wenn ich die ganze Geschichte von dieser deutschen Ansiedlung in Arkansas vorlesen würde, dann hätte ich keine Zeit, was anderes zu sagen. Haller lebte zwar noch auf Röttgens Land, schien aber seinen Reden nach nur auf eine günstige Gelegenheit zu warten, sich von ihm loszumachen. Und so hatte denn die große deutsche Ansiedlung ein schmähliches Ende genommen. Mir blieb nur wenigstens bei alledem der Trost, dass es uns nicht allein so ging, sondern dass es das Schicksal aller übrigen deutschen Ansiedlungen durch die ganzen Vereinigten Staaten sei. In keiner von all diesen fehlt ein kleiner Despot, der sich nach und nach zu erheben sucht, und selten stimmt das mit dem Freiheitsgefühl der anderen überein. Am seltensten gedeihen die in Deutschland gestifteten Verbindungen, man bedenke, das ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also die Vokabeln und die Grammatik sind manchmal ein bisschen veraltet, bitte habt Verständnis dafür. Die in Deutschland gestifteten Verbindungen, die dort ohne die geringste Kenntnis vom Land und den Sitten und Gebräuchen, in denen sie existieren sollen, geschlossen werden. Ich habe die Spuren und Überbleibsel einer Masse solcher Gesellschaften hier gefunden und keine einzige von allen bis jetzt unternommen, ausgenommen Raps, die sich allein auf religiösen Zwang gegründet, ist noch in Amerika durchgeführt worden. Ganz traurig geht es auch gewöhnlich denen, die sich Bediente oder Dienst- und Arbeitsleute mitbringen und dann noch glauben, das Dienstverhältnis auf deutschem oder europäischem Fuß hier fortsetzen zu können. Der Arbeitsmann erfährt in wenig Wochen, dass er hier frei ist und tun und lassen kann, was er will. Sei er bisher auch noch so sklavisch und knechtisch gewesen, eine Ahnung, dass er eigentlich auch ein Mensch ist, erwacht hier in ihm, und wenn er nicht öffentlich rebelliert, läuft er heimlich davon. Kommt uns das bekannt vor? Mit den an Ort und Stelle geschlossenen Verbindungen geht es noch eher. Die Leute, die zusammentreten wollen, kennen dann gewöhnlich schon Land und Sitten und haben schon meistens ihre Erfahrungen teuer erkauft. Nur muss der, dem notwendigerweise die Leitung des Ganzen obliegt, sehr vorsichtig sein, dass er nicht zu sehr den Befehlshaber spielt. Die Sache nimmt sonst stets ein unfreundliches Ende. In Shelleys Buch gibt es viele Einzeltypen von schwierigen Brüdern, also ein despotischer wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber nur eine Möglichkeit. Auf jeden Fall sind fast alle Typen, die er beschreibt, Urheber von Angriffen auf unsere Person oder von Machtspielen. Anstatt all diese Typen jetzt zu beschreiben, möchte ich einfach Shelleys Zusammenfassung, seine Kurzbeschreibung von einem Drachen in der Gemeinde vorlesen, in deutscher Übersetzung. Das ist indirekt übersetzt jetzt. Shelley meint, es sei nicht das, was so ein Mensch sagt, sondern wie er es sagt. Auch wenn solche Brüder es gut meinen und in ihren eigenen Augen das tun, was am besten ist, sind sie nie ganz Teil der Mannschaft. Oft scheinen sie lieber Gegner als Verbündete zu sein. Ihr Interesse ist stets auf ein eng gezogenes Spezialthema gerichtet, statt auf das große Bild, eine Eigenschaft, die auf Abwege führt, anstatt zu einem ausgewogenen Gemeindeleben beizutragen. Sie seien schnell, andere zu verunglimpfen und langsam sich zu entschuldigen. Sie können sich meistens nicht dazu bringen, Verantwortung für etwas zu übernehmen, was schiefgelaufen ist. Und deshalb steuern sie dagegen, jemanden um Vergebung bitten zu müssen. Natürlich könne man diesen Geist nur schwerlich erkennen. Es kann nur beurteilt werden durch das Beobachten der Auswirkungen dieser Person auf die größere Arbeit der Gemeinde. Wie es in 1. Timotheus 5, Vers 24 heißt, von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar, manchen aber folgen sie auch nach. Und meine Erfahrung sagt auch, dass das, was folgt, auch wahr ist. Also so ist es auch mit den guten Werken. Damit es jetzt nicht so ganz in die Tiefe uns herabführt, diese Einleitung. Weiter mit Shelley. Der wahrscheinlich größte Schaden von echten Drachen ist nicht ihr unmittelbarer Widerstand, sondern die Sache ist weniger greifbar. Sie dämpfen die Begeisterung, die Moral, die für Gemeindegesundheit und Wachstum notwendig ist. Menschen fühlen sich nicht mehr innerlich frei. Sie fühlen sich nicht mehr innerlich frei, ihre Freunde zur Anbetung einzuladen. Die Atmosphäre ist angespannt, die Gemeinde deprimiert und alle sind sich des Sie und Wir bewusst. Die Auswirkung auf Pastoren, sagt Shelley, ist ebenso ernsthaft. Sie rauben des Pastors Kraft und was genauso schädlich ist, verführen sie ihn zum Reagieren statt Agieren. Und wer in der Leitung steht, der weiß, wie wichtig es ist, selber eine Vision zu haben und den Weg zu gehen und nicht immer auf Feuerchen reagieren zu müssen oder denken, das tun zu müssen. Denn sonst geht die eigentliche Arbeit nicht vorwärts. Soweit Shelleys Kurzbeschreibung. So. Jetzt waren wir da draußen in der Welt, jetzt wollen wir zurück in die Gemeinde kommen, aber noch darüber hinaus in die Bibel hinein. die ersten Brüder. Die kennen wir doch. Kain und Abel. Und da sind wir schon bei unserem Thema. Bei den allerersten Brüdern. Und wenn ich auf meine Erfahrung schaue, habe ich auch einen leiblichen Bruder. Ihn habe ich aber nicht erschlagen. Aber das heißt nicht, dass es immer Frieden zwischen uns war. Und wer mit einem Bruder groß geworden ist, im selben Haus und vielleicht sogar ein Zimmer geteilt hat, wie das früher immer der Fall war, der weiß vielleicht ein bisschen besser, was es heißt, einen Bruder zu haben und nicht immer eins zu sein. Sich zu streiten und trotzdem Bruder sein. Also, wir kennen dann schon den allerersten schwierigen Bruder. Der hieß Kain. Und wir wissen aus anderen Bibelstunden hier auf dieser Freizeit, dass Neid oder Eifersucht ein Problem war in diesem Fall, wie auch in vielen anderen Fällen. Das brauchen wir heute nicht wieder aufrollen. Wer sich dafür interessiert, kann die Passage lesen, 1. Mose 4. Aber jetzt wollen wir weiterfahren. Denn in dem Fall ist es klar, wer der Schwierige ist. Wir erfahren nichts über Abel, was ihn so fraglich machen könnte, wo man vielleicht die Meinung kriegen könnte, dass er vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. Er macht seine Sache, er macht es gut, Gott gefällt es, und der andere sieht das und ist sauer auf ihn. Wer ist der eigentliche schwierige Bruder? Darf ich nochmal aus Gerstecker vorlesen? Würde das euch interessieren? Manche nicken ja und manche verhalten sich ein bisschen. Keine Angst, keine Angst. Das ist Gerstecker. Er ist einer von uns. Er beschreibt jetzt eine Kirche in Amerika. So viel hatte ich indessen von den deutsch-amerikanischen Kirchen gehört, dass ich endlich beschloss, eine zu besuchen. Ein Bekannter erbot sich, mich am nächsten Sonntagmorgen zu einer der besseren hinzuführen. Es war diese, die deutsche reformierte Kirche. Wir kamen etwas spät und ich war über die Aufregung und Unordnung, die in dem heiligen Gebäude zu herrschen schien, erstaunt. Ich sollte bald noch mehr staunen. Der Prediger, ein ziemlich starker, robuster Mann, sah gewaltig rot im Gesicht aus und sprach heftig, obgleich er nicht schlecht zu predigen schien. Dann und wann jedoch hielt er ein und trank etwas, das er neben sich stehen hatte. Plötzlich, als alles in völliger Ruhe zu sein schien und der Mann auf der Kanzel den Text erläuterte, stand eine Dame von ihrem Sitz auf und fing an, laut zu reden. Was sie wollte, konnte ich nicht gleich verstehen, doch mit Erstaunen erkannte ich meine Hauswirtin und vernahm mit Erstaunen die abgebrochenen Worte: Schändlichkeit, nicht dulden, Frechheit, Männer, Kanzel werfen. Als ich noch über den wahrscheinlichen Sinn dieser Worte nachdachte, entstand ein allgemeiner Aufruhr im Gotteshaus. Runter von der Kanzel mit dem Schreier, werft ihn hinaus, prügelt ihn durch. Das waren ungefähr die Ausrufe, die laut wurden, und mit toller Eile machte sich die Menge daran, den Pfarrer von der Kanzel zu holen. Das wäre aber nicht so leicht, als es zu sein schien. Und dann geht es weiter mit all den Einzelheiten über diesen Kampf, der sich da auf der Kanzel vollzog, von beiden Seiten her, zwei Treppen hoch. Und dann schreibt er weiter: Zu Hause erfuhr ich von meiner Wirtin die Ursache des Aufruhrs. Die Gemeinde hatte diesen handfesten Prediger verabschiedet und einen anderen erwählt, der an diesem Sonntag das erste Mal predigen sollte. Die Rechnung aber dabei ohne den Hirt gemacht. Der Ex-Seelenhirt begab sich nämlich schon mit Tagesanbruch, und zwar mit Hilfe eines anderen Schlüssels, in die Kirche und setzte sich in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, ruhig auf die Kanzel. Als nun die Gemeinde mit dem anderen Prediger ankam und den alten Geistlichen schon in Besitz da oben auf der Kanzel antraf, ging dieser, der ein ruhiger, friedliebender Mann war, gleich wieder zurück, und trotz Drohen und Schimpfen fing der bisherige seine Predigt an. Er hätte auch vielleicht seinen Willen durchgesetzt, wenn nicht jene Amazone den Funken zum Pulver fast getragen. Wie ich in späteren Jahren gehört habe, sind dieselben Unruhen in dieser Kirche noch mehrere Male vorgefallen. Ich hatte übrigens an dem einmaligen Gottesdienst genug. Leute, das ist alles fast 2 Jahrhunderte her. Und es kommt mir so vertraut vor. Aber wir dürfen nicht denken, ach, die Deutschen, typisch deutsch. Also irgendwo ist das typisch menschlich. Was lesen wir im 1. Jahrhundert von einem gewissen Ältester in Rom an die Gemeinde in Korinth? Im 1. Clemensbrief. Die liebe Gemeinde, die lieben Geschwister in Korinth waren dabei, ihre damaligen Ältesten abzusetzen. Wir wissen, was für Probleme sie dem Paulus, dem Apostel, gemacht haben. Und jetzt, fast ein halbes Jahrhundert später, sind sie dabei, ihre jetzigen Leiter von der Kanzel zu holen. Nichts Neues unter der Sonne. Wirklich nicht. Und es müsste nicht unbedingt eine deutsch-amerikanische Gemeinde sein, damit sowas passiert. Und wenn wir glauben, dass wir als Gemeinden Christi immun sind zu allen möglichen Unfällen und Missgeschicken und Sünden, dann täuschen wir uns. Denn irgendwo auf dem Globus ist irgendwas schon vorgekommen. Wir wissen es einfach nicht. Also, manchmal muss man von schwierigen Gemeinden sprechen, nicht nur von schwierigen Brüdern. Und ich denke, genug gesehen zu haben, um wirklich die Meinung vertreten zu können, dass es 2 braucht zum Zweikampf. Mindestens 2. Die Frage ist, wer ist der Alkoholiker und wer ist der Co-Abhängiger? Das Problem der Co-Abhängigkeit ist erst in den letzten Jahrzehnten angesprochen worden in therapeutischen Kreisen. Es ist sehr schwer zu definieren, so wie unser Problem sehr schwer zu definieren ist und vor allem anzugehen ist. Wie sieht's in unserer Familie aus? Jede Familie ist anders. Wie sieht's in unserer aus? Wie sah es in der Familie von Esau und Jakob aus? Welcher von diesen beiden war der schwierige Bruder? Der eigentliche schwierige Bruder? Hat jemand hier die Antwort? Nein, ich werde es nicht tun. Also das könnte jemand in Schwierigkeiten bringen. Esau war schwierig, er hat die Sache nicht ernst genommen. Aber der die Sache ernst genommen hat, dachte, der Zweck heiligt die Mittel. Also, überall war es schwierig. Wie sah es bei den Eltern aus? Ach was, die waren keine Heiligen. Und Generation nach Generation finden wir dieselben Fehler wieder. So wie bei uns. Es könnte deprimieren, aber für mich war das eine Offenbarung. Josef und seine Brüder, Wer war der schwierige Bruder? Ja, natürlich die, die ihn verkauft haben in die Sklaverei. Aber wie ist Josef aufgetreten mit seinen Gaben von Gott? Weiter, die Zeit läuft mir davon. Ich möchte etwas Zeit für euch lassen. Wenn man weiterliest in diesem Buch, Kapitel 7, Vorwort, Zitat: Bring einen Freund dazu, dir deine Mängel oder Fehler zu sagen. Oder noch besser, heiß einen Feind willkommen, der dich genau beobachten wird und wird dir gnadenlos wehtun. Was für ein Segen ist ein solch störender Kritiker für einen weisen Mann, aber was für ein unerträglicher Plagegeist für einen Narr. Ein Zitat von Charles Spurgeon. Und auf der nächsten Seite schreibt Shelley: Keiner mag zu nahe tretende Kritik, vor allem nicht von Drachen, sprich von schwierigen Menschen. Ihre, Zitat, konstruktiven, Ende Zitat, Beobachtungen wirken oft wie eine Abrissbirne. Vielleicht auf lange Sicht nützlich, aber die unmittelbaren Auswirkungen sind Lärm, Schutt und ein großes Loch in der eigenen Selbstachtung. Doch können auch Drachen manchmal recht haben. Und die meisten Pastoren sind bereit, den Nutzen daraus zu ziehen, wenn die Kritik angebracht ist. Und dann geht er darauf ein, wie man das beurteilen kann oder könnte. Kennen wir Menschen, die keine Kritik an sich ranlassen? Und jeder, der hier sitzt, meint, vielleicht spricht er über mich. Sind wir nicht alle ein bisschen schwierig? Auch wir Prediger. Wenn wir die politische Bühne heute angucken, da gibt es Leute, die überhaupt keine Kritik zulassen. Und wenn man einmal kritisiert, dann kommt die Monsterwelle auf einen zurück und vernichtet alles, was im Wege steht. Sieht es auch in unseren Gemeinden so aus? Sind wir schon eine Monsterwelle gewesen? Die Neonazi-Bänden, die jetzt rumlaufen und Terror machen, schon wieder. Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch in Stuttgart. Wehe einem Türken, wenn er mit einer schönen Weißen da durch die Fußgängerzone läuft. Da könnte er vielleicht angesprochen werden, noch schlimmer, wenn er in der falschen Straßenbahn sitzt. Und die Vergewaltigungen, die dann in Straßenbahnen stattfinden, während die guten Bürger schweigen. Wo sind wir denn? New York City? Oh. Schwierige Brüder brauchen Hilfe. Und da ich einer bin, möchte ich euch jetzt ein bisschen darüber sagen, wo ich Hilfe gefunden habe. Aber zuerst möchte ich euch beglücken mit noch einer Lektüre aus Gerstäcker. Nachdem er 15 Jahre älter und etwas weiser war und jetzt woanders zu Besuch war in Südamerika, in Brasilien. Und interessanterweise hat er diesen Vortrag nicht in seinen Werken veröffentlicht. Das ist posthum veröffentlicht worden von der Gerstäcker Gesellschaft in Braunschweig. Was schreibt er da über seine Landsleute in Brasilien 1861? da wo er im Saale der Kaiserlichen Militärakademie in Rio de Janeiro am 21. September 1861 vorträgt, als der Bürgerkrieg zwischen den Nord- und Südstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika längst begonnen hatte. Da ringt Gerstäcker um die Einheit seiner Landsleute, auch dort in Brasilien, und er sagt, und hier in Brasilien, und hier sollte man glauben, leben die Deutschen doch wenigstens friedlich nebeneinander. Denn in dem riesengroßen Reich hätten sie Platz genug, sich auszubreiten, und keiner brauchte dem anderen im Weg zu stehen oder zu sein. Du lieber Gott, es ist die alte Geschichte. Und wo zwei Deutsche zusammen sind, ruhen sie nicht eher, bis sie einen Dritten finden, bei dem sie sich über schlechte Behandlung des anderen beklagen können. 1861. Auf der nächsten Seite. Es ist sonderbar. Wenn man den Deutschen allein in seinem eigenen Hause findet, so ist er der beste, verträglichste Mensch von der Welt. Ehrlich dabei und herzlich. Und nicht imstande, einem anderen Böses zuzufügen. Und wo nur zwei in derselben Stadt miteinander wohnen sollen, sind sie zusammen wie Hund und Katze und werfen sich lieber jedem Fremden in die Arme, ehe sie dem Landsmann die Hand reichten, irgendein unbedeutendes Missverständnis aufzuklären und zu beseitigen. Greife jeder an sein Herz, ob er nicht selber um sich eine Menge von Landsleuten sieht, die er früher zu seinen Freunden zählte und denen er sich durch irgendeine unbedeutende, nichtssagende Kleinigkeit, durch irgendeinen hintergebrachten Klatsch, durch ein unbedacht gesprochenes Wort rasch und willig entfremden ließ. Bei den Ungebildeten artet solches, oft nur Missverständnis, bald in offenen Zwist aus. Bei den Gebildeten hat es mit mehr konventionellen Mitteln dasselbe Resultat. Man grüßt sich kalt, verkehrt, wenn man muss, im Hofton miteinander, macht gegen Dritte satirische Bemerkungen, die womöglich verstärkt weitergetragen werden. Und nach Jahr und Tag ist eine Feindschaft ausgebrochen, als deren Ursache man wenigstens Vater- oder Brudermord annehmen müsste. Soweit Gerstäcker. Ich habe hier viele Apophthegmata. Oder Apophthegmata, das sind kleine Weisheitssprüche im Grunde genommen, also eine Sammlung von einzelnen Aussagen von irgendwelchen berühmten Leuten. Da ich nicht so berühmt bin, werde ich euch das nicht antun, aber ich habe sie hier aufgeschrieben. Aber eins, was ich von einem anderen Bruder mitgebracht habe, und das ist jetzt von der jungen Seite aus, die hier dieses Jahr wieder nicht so stark vertreten ist, oder vielleicht sind die Jungen wieder hier, aber dieser seid ihr älter. Was suchen junge Leute von heute? Wollen wir diese Brücke schlagen? Er sagt, und sie reden noch mit ihm. Er ist jung genug. Sie suchen Empathie, das heißt mitfühlen. Nicht anstelle von fühlen, sondern mitfühlen. Und das fällt uns Älteren sehr schwer, suchen sie Echtheit. Keine schöne Fassade, sondern echt. Nicht mit salbevollen Worten, wenn wir im Privaten nicht so reden. Sondern echt. Und Offenheit suchen sie. Ja? Sie möchten nicht die Einzigen sein, die da sitzen oder stehen und ihr Herz ausschütten, mit all ihren Macken und Flecken und du sagst nichts. Und sie wollen in diesem Zusammenhang, also, dass wir uns nicht hinter irgendwelchen Theologien oder Bibelsprüchen verstecken. Zumindest kommt es ihnen so vor. Und es ist echt. Okay. Wir haben ein Problem auch, weil wir in ziemlich autoritären Verhältnissen groß geworden sind. Und wenn die hierarchischen Strukturen da sind, dann ist das Miteinander manchmal Schwachpunkt. Die politischen Entwicklungen im Osten verglichen mit dem Westen sind vielleicht ein Beispiel dafür. Einfach weil das politische Klima anders gewesen ist die letzten 50 Jahre auf beiden Seiten. Und man hat manchen Bereichen, wo es klappt, von Haus aus, und man hat andere Bereiche, wo man daran arbeiten muss. Weiß ich nicht. Ihr aus Sachsen könntet besser dazu sprechen als ich von eurer Warte aus. Das würde mich sehr interessieren, wie das von eurer Warte aus aussieht. Was für euch eine Herausforderung ist in diesem Sinne. Ich finde es nicht überraschend, dass wir Jakobusbrief manchmal gerne lesen. Ich habe die Vermutung, dass Jakobus ein schwieriger Bruder war. Und wenn wir jemanden finden, der uns ähnlich ist und wir merken es nicht, dann finden wir sie wunderbar. Der Jakobus ist doch einer von denen, die sich gegen Jesus erhoben haben. Und jetzt habe ich eine Meldung von hinten ganz unerwartet. Hans.
Besonders bei Luther.
Aha, danke. Also das müsstest du weiter erläutern, aber ich glaube, ich muss jetzt fortfahren. Und dann werde ich euch die Möglichkeit geben, mindestens eine Frage zu stellen. Jakobus 3 und 4, bitte nachlesen. Viele hoffen auf den Tag, an dem das Problem mit Bruder X gelöst wird. Ich möchte euch nicht entmutigen, ich möchte euch nicht enttäuschen. Aber wisst ihr was? Sobald das Problem gelöst ist, kommt Bruder Y zum Tragen. Und dann kommt Bruder Z. Und dann fängt es wieder von vorne an mit Bruder A. So wie die Höhen und die Tiefen, die über den Globus fegen. Das gibt's immer. Und die Frage ist, ob wir tüchtig genug sind und weise genug geworden sind, dass wir lernen, mit diesen Stürmen des Lebens zurechtzukommen. Oh, ich kämpfe noch. Ich bin noch nicht angekommen. Ich weiß nicht, ob das jemanden hier ermutigt oder entmutigt. Aber kein schwieriger Bruder mehr, schlechte Nachricht. Es wird sie immer geben, solange der Herr nicht wiederkommt. Aber manchmal gibt es ein Happy End. Wir haben von Esau und Jakob gesprochen. Ich durfte in Tübingen für mein Hebraikum diesen Text übersetzen für den schriftlichen Teil. Es war 1. Mose 33. Ab Vers 1. Und Jakob erhob seine Augen und sah, und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde und ihre Kinder vorn an und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel und Josef zuletzt. Er selbst aber ging vor ihnen her und warf sich 7-mal zur Erde nieder, bis er nahe an seinen Bruder herangekommen war. Und was kommt jetzt? Esau aber lief ihm entgegen und er schlug ihn nicht nieder, sondern umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Und wir wissen auch, wie es mit Josef und seinen Brüdern ausgegangen ist, preis den Herrn. Aber wie viele Jahre hat es gebraucht, bis sie so weit waren und bis die Sache so weit war, dass das möglich war. Aber Halleluja, unser Gott hat Geduld mit uns. Mehr als wir miteinander manchmal. Die eigentliche schlechte Nachricht ist, dass es nicht immer gut ausgeht. Das ist die schlechte Nachricht heute. Alles andere kann man managen. Aber die schlechte Nachricht ist, dass es nicht immer gut ausgeht. Jesus hat doch von einem älteren Bruder erzählt und nicht nur von dem verlorenen Sohn. Der ältere Bruder konnte es nicht leiden, dass sein Vater so unfair sein könnte und so unheilig und unrein, dass er diesen wie nennt man so einen?
David.
No, das ist zu nett, David. Oh. Und der hält sich dann fern. Und Jesus sagt nichts davon, dass er zurückkommt. Ich glaube, das ist mit Absicht. Denn Jesus überlässt uns die Entscheidung, wie wir uns verhalten werden. Auch wir schwierigen Brüder. Der Vater hat ihm nicht gesagt, geh weg. Er ist von selber gegangen. Okay. Bibelstellen für euch, für mich und dann für euch. Lukas 6, 39 bis 42. Jesus aber sagte ihnen ein Gleichnis. Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird wie sein Lehrer sein. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Ich trage heute keinen Balken in diesem Auge oder in diesem. Aber ihr merkt, da ist trotzdem was komisch an meiner Brille. Ich habe hier viele Leckerbissen der guten Art, die ich gerne mit euch teile bei Gelegenheit. Am besten alle auf einmal und nicht einzelne immer wieder. Seid ihr schon mit dem eigenen Auto nach England gefahren? Ich schon. Und ich habe getan, was man mit einem deutschen Auto machen muss. Man muss die Scheinwerfer abkleben. Die abgeklebte Brille trage ich heute. Als Erinnerung daran, dass ich manchmal mit dem grellen Licht meiner geistlichen Scheinwerfer meinen Gegenüber blenden kann, so dass er den Weg nicht sehen kann. Es besteht die Gefahr, dass er selber vom Weg abkommt und entweder schwer verletzt oder getötet wird. Oder auch, dass er gegen mich aufprallt, und zwar frontal. Die Analogie ist perfekt. Lernen wir daraus. Achten wir darauf, dann sind wir vielleicht weniger Brüder, die auftreten wie ein Napoleon vor dem Russlandfeldzug. Oder wie ein George Bush Jr. ein paar Tage nach seinem Bagdad-Feldzug mit dem schnell geschossenen Spruchband im Hintergrund Mission Accomplished. Aufgabe vollendet. Achten wir darauf, dann haben wir vielleicht weniger Geschwister und auch weniger Gäste, die nach kurz oder lang entweder weggehen oder doch bleiben, aber mit der Zeit so wirken wie wollene Strickjacken, die in die Kochwäsche geraten sind. Dann haben wir vielleicht statt weniger Geschwister mehr. Mehr liebe Schwestern und mehr liebe Brüder. Und nach 30 Jahren direkter oder indirekter Bekanntschaft mit der Gemeinschaft oder der Gemeindearbeit in diesen Ländern ist es mir ein Herzensanliegen, dass es in Zukunft im Internet zunehmend Erbaulicheres über unsere Gemeinden zu lesen gibt, als zurzeit offensichtlich der Fall ist. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel, das des Namens Christi würdig ist. Also wenn die Zeit erlaubt, ich glaube, wir sind über die Zeit, was den Vortrag angeht. Ja, danke. Dann können wir das noch aufnehmen. Gibt es noch Zeit überhaupt? Ich glaube es fast nicht. Die Gruppenarbeit, okay, dann bin ich fertig für heute. Ich habe hier ein paar Bücher, die mir hilfreich waren. Vielleicht sind sie dem anderen, einen oder anderen hilfreich. Ich zeige sie euch gerne. Danke.